Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der fliegenden Hunde zu begleiten. Neben mir sitzt die Autorin Vlada Kolossova, Jahrgang 1987. Sie ist in St. Petersburg geboren, hat ein halbes Leben in Russland, ein halbes Leben in Deutschland verbracht. Und nun ist letzte Woche ihr wunderbares Romandebüt erschienen, Fliegende Hunde. Das ist eine Geschichte, eine traurig schöne Geschichte und mal ganz anders erzählte Geschichte übers Erwachsenwerden, über das sich selbst finden. Es ist ein Roman, in dem Sehnsucht eine große Rolle spielt. Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe, nach einem aufregenderen Leben. Und dabei begleiten wir zwei zauberhafte Protagonistinnen, Oksana und Lena. Und wir hören jetzt übergebe ich das Wort einfach mal an dich.
Okay, ich lese gleich mal aus dem ersten Kapitel durch. Der Roman ist ja so aufgebaut, dass ein Kapitel immer von Oksana erzählt wird, der Freundin, die in Krilatowo zurückgeblieben ist, in dem Vorort von St. Petersburg. Und Lena ist diejenige, die dann nach Shanghai gegangen ist zu modeln. Und die Kapitel, die Protagonistinnen wechseln sich immer ab im Erzählen. Und Kapitel 1 beginnt mit Oksana. 125 Gramm. Die Brotscheibe war nicht viel größer als eine Damenbinde und kaum doppelt so dick. Oksana nahm sie von der Waage und hielt sie gegen das Fenster. Licht schien durch die Brotlöcher. Sie legte die Scheibe wieder auf die Waage. 125 Gramm, immer noch. Sie schüttelte die Waage, schüttelte das Brotstück. Es brachte nichts. Die Waage zeigte hartnäckig 125 Gramm. Selbst Milka, ihre Katze, bekam am Tag doppelt so viel zu essen. Oksana schnitt die Scheibe in drei Streifen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und schob sich gleich die erste in den Mund. Eigentlich sollte man jeden Bissen 100 Mal kauen, aber das Brot löste sich bereits beim 21. Mal auf wie ein billiger Kaugummi. Sie feuchtete ihren Daumen an, klaubte damit die Brotbrösel auf dem Schneidebrett zusammen und leckte ihn ab. Eine Angewohnheit, die sie von ihrer Mutter hatte. Dann fiel ihr ein, dass es unerlaubte Extrakalorien waren. Sie wischte ihre krümelpanierte Zunge schnell an einem Küchentuch ab und ärgerte sich. Nur 5 Minuten nach Diätbeginn hätte sie schon fast geschummelt. Heute war der erste Tag ohne Lena und auch Tag 1 der Leningrad-Diät. Oksana hatte die Diät am Tag zuvor auf Seite 29 der Google-Ergebnisse entdeckt, als sie für ihr Referat zur Nahrungsmittelversorgung während der Leningrader Blockade recherchierte. Leningrad-Diät.ru stand da. Gewichtsverlust wie in der Hungersnot. Die härteste, schnellste, wirkungsvollste Abnehmkur des Internets. Die Idee dahinter: Man durfte nur so viel essen wie die Menschen während der Hungerbelagerung von Leningrad und nahm genauso heftig ab. Erlaubt waren ausschließlich Gerichte, die damals in der belagerten Stadt aus der Not heraus zubereitet wurden. Ledergürtelsuppe, Pudding aus Tischlerleim, Graspüree und so weiter. Ein Menü für Hardcore-Magersüchtige, das war Oksana schon klar. Aber sie fand, dass es ihr nicht schaden würde, zumindest ein bisschen magersüchtig zu sein. Sie hatte in ihrem Leben noch nie eine Diät länger als bis zum Abendessen durchgehalten. Die Internetseite hat etwas Verbotenes, fast Ketzerisches. Die Leningrader Blockade, in der Schule selten ohne das Attribut Heldentat oder Tragödie genannt, wurde hier als Anleitung für eine Diät empfohlen. Die Erwachsenen würden einen Anfall bekommen. Kein Wunder, dass die Betreiber der Webseite so um Geheimhaltung besorgt waren. Um Zugang zum Forum und den Blockaderezepten zu bekommen, musste Oksana eine Bewerbungs-E-Mail an applied.leningraddiet.ru schicken mit ihren vollen Namen, ihrer Größe, ihrem Gewicht, Links zu ihren Profilen auf Facebook und Kontakte sowie ihre Postadresse und Telefonnummer. 3 Stunden nachdem sie die E-Mail abgeschickt hatte, klingelte das Telefon, unterdrückte Nummer. »Hallo, mit wem spreche ich?« hatte die junge weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung gefragt. »Oksana Marinina«, sagte Oksana. »In welcher Klasse bist du?« »10. Was nehmt ihr gerade in Russisch durch?« »Krieg und Frieden.« »Und in Mathe?« »Kurvendiskussion.« »Gut«, sagte die Stimme. »Also wir fragen das nur immer ab, um sicherzugehen, dass du wirklich die bist, für die du dich ausgibst. Könnte ja sein, dass irgendeine wachsame Mutter versucht, sich einzuloggen. Du bekommst gleich eine E-Mail mit dem Passwort. Wechsel es jede Woche. Lösche deinen Browserverlauf nach jedem Forumsbesuch, speichere die Seite nie unter deinen Favoriten und logge dich nie ein, wenn Erwachsene im Raum sind. Viel Erfolg! Sobald Oksana, Username Hunger16W, sich Zugang zum Forum verschafft hatte, sah sie sich den Diätplan an. In den ersten 2 Wochen war nur die Mindestbrotraktion der Blockadeopfer vorgesehen, also die 125 Gramm pro Tag. Dazu heißes Wasser und eine Vitaminpille. Letztere war zwar historisch nicht korrekt und ergab 4 Kalorien extra, doch gehörten Vitamintabletten zu den wenigen erlaubten Ausnahmen. Man brauchte sie, um Haarverlust vorzubeugen, hat Oksana im Userforum gelesen. Sie schluckte vorsichtshalber 2 Pillen. In ihrem Geschichtsbuch gab es Fotos von der Befreiung der Stadt nach der 3-jährigen Belagerung durch die Nazis. Halb Leningrad sah darauf aus wie eine Onkologieabteilung. Oksana wollte auf keinen Fall wie ein Chemopatient aussehen. Sie fand, dass ihre Haare das Schönste an ihr waren. Schwarz und schwer, fast mongolisch, aber viel weicher und heller. Sie sehen teuer aus, hatte Lena immer gesagt, wenn sie Oksanas Haar kämmte. Das größtmögliche Kompliment aus ihrem Mund. Haarverlust konnte sie sich nicht leisten. Sie hatte sich schon eine komplizierte Frisur für die Party zu Lenas und ihrem 17. Geburtstag überlegt, passend zu dem Spitzenkleid, das ihre Patentante ihr aus Chemnitz geschickt hatte. Die Tante war vor 3 Jahren nach Deutschland emigriert und hatte bei der Kleiderwahl vergessen, Oksanas Pubertät einzukalkulieren. All die extra Kilos, die extra Kurven, den extra Arsch. Oksana fand ihren Hintern nicht unbedingt fett oder schwabbelig. Er war einfach sehr da, ein schlecht getimtes Erbe ihrer Familie. Ihre Großmutter hatte sich mit ihrem Arsch den Parteifunktionär geangelt, ihre Mutter den Stewardessenjob in den 80ern. Heutzutage brachte ihr Hintern Oksana rein gar nichts, außer Sprüchen auf dem Schulhof. Dein Arsch, hat am Freitag Mahmut aus ihrer Klasse gerufen, ist die größte Sehenswürdigkeit von Krylatovo. Das tat weh, auch wenn Oksana zugeben musste, dass es in Krylatovo sonst keine Sehenswürdigkeiten gab, außer vielleicht den Quadratkilometer großen Hypermarkt für Lebensmittel. Als Lena und sie verglichen, ob ihre Ärsche sich ähnlich anfühlten, war sie erstaunt, dass sie das tatsächlich taten, obwohl Lenas Hintern praktisch nicht vorhanden war und aspirinweiß, unabhängig der Jahreszeit. Lena war schon immer das größte Mädchen der Schule gewesen, blass, etwas glubschäugig und dürr. Lenas Familienkosename war Glista, also Bandwurm. Die Kerle in der Schule nannte sie der Rechen, weil sie so hager war und auch, weil ihre Zähne etwas auseinanderstanden. Oksana fragte sich Mama, ob Lena schön war und hatte nie eine Antwort drauf. Lena war einfach da, schon ein Leben lang und noch ein bisschen länger. Sie wohnten seit jeher Haustür an Haustür. Nur eine Wand trennte die Schlafsofas, auf denen sie gezeugt worden waren. Ihre schwangeren Mütter hatten täglich auf der Sonnenbank vor dem Mietshaus getratscht, Bauch neben Bauch, später Kinderwagen neben Kinderwagen. Seit der 1. Klasse gingen Oksana und Lena Ranzen an Ranzen in die Schule, teilten eine Schulbank, Schokolade, Sorgen und Grippenviren. Als sie 10 waren, knabberten sie sich gegenseitig den Schorf von ihren Knien, um einen Pakt zu besiegeln. Sie würden zusammenziehen, wenn sie innerhalb des heiratsfähigen Alters, also bis 30, niemanden gefunden hatten, der sie zu Frau nehmen wollte. Lange sah es so aus, als könnte das zumindest im Fall von Lena zutreffen. Lena war die Letzte in der Klasse, die Brüste bekam und die Letzte, die einen Jungen küsste. Oksana hatte zu dem Zeitpunkt schon 3-mal rumgemacht, 3-mal mit Zunge, 1-mal ohne. Trotzdem tat Lena ständig so, als sei sie die Expertin und trug immer einen Rollkragenpullover in der Schule, um vermeintliche Knutschflecken zu bedecken. Ein Rechen im Rollkragenpullover und jetzt ein Model. Oksana fand das unfair. Wie konnte es sein, dass jemand nur dank seines Untergewichts ein neues Leben geschenkt bekam? Und wie konnte es sein, dass dieser jemand bisher keine einzige E-Mail aus Shanghai geschickt hatte? Lena musste seit Stunden gelandet sein.
Okay, das war Oksana. Das war ein Ausschnitt vom Anfang des Buches. Das wurde jetzt ja auch klar schon viel thematisch so aufgemacht. Krylatovo als Ort einer Trostlosigkeit, die kaum zu überbieten ist, aus der man sich befreien will. Oksana, die mit dieser Leningrad-Diät eine absolut zynische Maßnahme findet, um ihren Körper unter Kontrolle zu haben. Was du jetzt noch nicht gelesen hattest, war, dass ja auch angedeutet wird, dass eine zarte Liebesgeschichte sich zwischen diesen beiden Freundinnen entwickelt. Und das ist eine schwierige Beziehung, zumal in einem Land, wo eine solche Liebe unsichtbar bleiben muss. Und es ist insgesamt ja ein sehr originelles und exotisches Setting. Und die Frage liegt auf der Hand, wie Wie bist du an diesen Stoff gekommen?
Also ich bin auch Russin, ich bin in St. Petersburg geboren und bin in einem Vorort von Russland aufgewachsen, also in einem russischen kleinen Städtchen aufgewachsen, das vom Setting her Krylatoa gar nicht so unähnlich ist. Auf das Model-Thema bin ich gekommen, weil ich mit einem Model aus Weißrussland getroffen habe bei der Fashion Week und sie hat mir dann einfach so von ihrem Leben erzählt, was so total danach sich richtet, wie viel sie gerade wiegt und dass sie so alle paar Monate in einem anderen Land wohnt, aber in so Model-Apartments, die aber eigentlich immer die ganze Zeit gleich aussehen. Es fand ich total interessant, so schöne russische Frauen als so Exportschlager. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und habe tatsächlich sehr viele Foren auf Russisch entdeckt, wo Frauen sich darüber austauschen, wie komme ich nach China, wie werde ich Model in Japan. Und dann habe ich festgestellt, dass es tatsächlich so eine kleine Industrie ist. Das ist das eine Teil des Buches. Und der andere Teil des Buches ist ja, der dreht sich um diese Abnehm-Community, die versucht, die Leningrade Belagerung nachzumachen. Diese Community gibt es nicht, die habe ich mir total ausgedacht. Die Blockade ist natürlich echt. Und als St. Petersburgerin bin ich sehr oft in das Blockademuseum gegangen. Und das war immer... Russen ist dieses Thema sehr wichtig. In Deutschland ist es nicht so unbedingt sehr präsent. Und zur Zeit habe ich für eine andere Geschichte in so Foren für Mädchen mit Essstörungen gesucht und sehr zynische Abnehmtipps gefunden. Und dann hat es einfach Klick gemacht. Und ich dachte, meine Fantasie ist dann mit mir durchgegangen und habe gedacht, ja, warum das nicht miteinander verbinden? Aber wie gesagt, diese Diät-Community gibt es nicht und bitte die Rezepte nicht nachmachen. Ist nie gut für die Gesundheit und schmeckt auch schrecklich.
Aber sie sind trotzdem ganz amüsant zu lesen. Damit das mit dieser Model-Welt jetzt noch ein bisschen plastischer wird, liest du vielleicht noch den zweiten Teil von Lena. Und dann können wir danach, ja auch nochmal, hätte ich auch nochmal die eine oder andere Frage zu.
Also das ist jetzt Lenas Teil. Model Apartment. Immer wenn jemand sagte, so oder so kann man nur lieben oder hassen, war Lena sich sicher, dass sie diese Person hassen würde. In dem Moment, da sie Rafik am Shanghaier Flughafen erblickte, wusste sie, er war keine Ausnahme von der Regel. Er war ein bulliger Russe in einem glänzenden Anzug und mit so viel Spray im Haar, dass die einzelnen Strähnen zerbrechlich wirkten wie Glas. Lena hatte gehört, dass Rafik 10 Jahre zuvor selbst als Model nach China gekommen war. Damals hatten Muskelprotzer noch Konjunktur. Als die dünnen, knabenhaften Typen in die Mode kamen, schaltete er um und wurde Modelagent. Als er sie zur Begrüßung umarmte, presste Rafik Lena so fest an seinen Bauch, dass sie sich fast in die Hosen machte. Sie war seit über 8 Stunden nicht auf dem Klo gewesen, aus Angst, alles in letzter Minute zu vermasseln. Sie war nur einmal in ihrem Leben geflogen, als Baby, und wollte auf keinen Fall riskieren, einen falschen Knopf auf der Flugzeugtoilette zu drücken. Sie hatte Angst, einen Alarm auszulösen, sodass die Stewardessen sich womöglich genötigt sahen, sie zurück nach Russland zu schicken. Nach der Landung beeilte sie sich, die Visakontrolle und den Zoll hinter sich zu lassen. Doch bevor sie eine Toilette erspähte, stand da schon dieser stiernackige Mann, ein kariertes Blatt mit ihrem Namen zwischen seinen Fingern. »Du musst richtig fertig vom Flug sein«, sagte Rafik auf Russisch, legte ihr einen Arm um die Schulter und nahm ihre Tasche. Lena fand seine Art halb väterlich, halb lustmolchig. Keine gute Kombination. »Ist dir übel vom Flug oder bist du immer so weiß?«, fragte er. »Immer«, sagte Lena. »Sehr gut, sehr gut. Da stehen die Gelben drauf.« Rafik führte sie zum Parkplatz, vorbei in den Toiletten. Lena traute sich nicht, etwas zu sagen. Vor einem Auto, das ihr sehr teuer und sehr ausländisch vorkam, befahl er ihr, sich bis auf Top und Leggings auszuziehen und griff nach einem Maßband auf der Rückbank. »Oberweite?«, fragte Rafik. »84«, sagte Lena. »82«, korrigierte er. »Hüften?« »88«, korrekt. Als Lena ihr Shirt hochzog, damit sie ihre Taille vermessen konnte, schnippte er gegen ihren aufgeblähten Bauch. »Schwanger oder so eine Wassermelone verschluckt?« »Ich muss nur dringend aufs Klo.« »Ja, dann messen wir das später. Dürr genug bist du ja. Mund auf.« Mit einer Hand presste er Lenas Wangen zusammen. Mit der anderen schob er zuerst die Oberlippe hoch und zog dann die Unterlippe nach unten, sodass Lena sich wie beim Zahnarzt fühlte. Oder auch wie ein Pferd, das gerade versteigert wurde. »machte er. Dann steckte er einen Fingernagel zwischen Lenas Schneidezähne. Gibt's keine Kieferorthopäden da, wo du herkommst? Lennes Herz setzte für eine Sekunde aus. War jetzt alles vorbei, nach nur wenigen Minuten? Na, wird schon gehen, brummte Rafik. Vielleicht kann man das ja unter Individualität verbuchen. Schuhgröße? 39. Chronische Krankheiten? Keine. Sichtbare Narben? Nein. Jungfrau? Wie bitte? Na, ob du schon mal mit einem Mann geschlafen hast? Lena kam es kindisch vor, die Wahrheit zu sagen. Nein, noch nie. Irgendwie unprofessionell. Kurz überlegte sie zu lügen, aber was wäre, wenn sie auch das überprüften? Sie sagte, das geht dich nichts an. Mich geht alles etwas an, sagte Rafik und sein väterliches Lächeln hing für einen Moment schief in seinem Gesicht. Deine Regel, deine Verdauung, die Farbe deines Urins, dein Sexleben. Er sah ihr ein paar Sekunden länger als nötig in die Augen, wie um ein Ausrufezeichen hinter seinen Satz zu machen. Schließlich öffnete er die Hintertür des Autos. Erleichtert ließ Lena sich auf die Rückbank fallen. Sie war keins der Mädchen, die ins nächste Flugzeug zurückgesetzt wurde, weil die russische Agentur zu optimistisch Maß genommen hatte. Sie hatte es geschafft. Kann ich aufs Klo, bevor wir losfahren? Fragte sie. Gleich, sagte Rafik und drückte aufs Gaspedal. Gleich. Russian Dolls, ihre Modelagentur in St. Petersburg, hatte Lena für 3 Monate an Rafik vermittelt, wobei sie fand, dass vermietet es besser traf. Marina, ihre Betreuerin bei Russian Dolls, hatte Lena vor der Abreise erklärt, dass Rafik die nächsten 3 Monate ihr Agent in Shanghai sein werde. Ihr Bodyguard, ihr Fahrer, ihr Aufpasser. Er werde ihr Aufträge besorgen, das Geld bei den Kunden eintreiben und dafür 40% ihres Honorars kassieren. Das hört sich ja an wie ein Pimp, sagte Lena. Ja, ist er im Prinzip auch, so eine Art Pimp für Models, sagte Marina. Er hat was drauf, ist aber ein spezieller Typ. Viele meiner Mädchen sind verrückt nach ihm. Und die anderen? Ja, die arbeiten nicht mehr in Shanghai. Wie sollte man mit seinem Pimp umgehen, dachte Lena, als Rafik das Auto auf die Schnellstraße lenkte. Demütig, aber tough, dankbar, aber nicht zu naiv. Um sich von ihrer vollen Blase abzulenken, starrte sie auf die vorüberziehende Landschaft. Im Halbdunkel schien es ihr, als wäre sie um die Erdkugel geflogen und wieder zu Hause angekommen. Dieselben Platten, dieselben dürren Hunde, dieselbe Abgasgeruch in der Luft. Nur, dass ihr die Leuchtbuchstaben auf den Fassaden völlig fremd waren. Sie ließ endlose Plattenbauten hinter sich. Graue Bienenwaden voll geschäftiger Menschen, die für Lena alle gleich aussahen. Keine erleuchteten Wolkenkratzer, keine Sci-Fi-Gebäude. Andererseits, in Krulatowo käme ja auch niemand auf die Idee, dass die Hermitage nur ein Dutzend Kilometer weiter stand. Wahrscheinlich seien Vororte überall auf der Welt gleich aus. Und selbst wenn Shanghai ein Loch wäre, was am meisten zählte, sie war weg. Weg von ihrer dementen Oma Baba Polja, mit der sie sich ein Zimmer teilte. Weg von deren Windeln. Weg von dem Schlafsessel, den sie jede Nacht zum Bett ausklappen musste. Weg von dem Sportplatz mit den Alkoholikern. Weg von den pickligen Idioten in der Schule. Weg, weg, weg.
Okay, wenn man das hört, stellt man sich ja schon so die ein oder andere Frage. Weiß Lena, worauf sie sich eingelassen hat?
Jein. Also ich glaube, im Verlauf des Buches wird ja deutlich, dass die Agentur, bei der sie arbeitet, die Grenze zwischen Model und Prostitution, dass da die Grenze ziemlich dünn ist. Ich glaube, das wusste sie nicht. Ich glaube, Frauen, die modeln gehen, sie erwarten natürlich nicht, dass sie behandelt werden wie Naomi Campbell, aber sind dann doch davon schon überrascht, wie unglamourös dieses Leben eigentlich ist.
In Shanghai oder auch in Paris?
Also die meisten Models, mit denen ich geredet habe, und ich habe früher als Moderedakteurin gearbeitet, das heißt, es waren einige, so wie sie ihr Leben darstellen, ist es kein besonders glamouröses Leben. Es ist ein Leben, das auf Fotos zwar super aussieht, aber ist es oft so, dass wenn man junges Model ist, das noch nicht etabliert hat, man kriegt $60 Taschengeld pro Woche, man wohnt zu 2., 3., 4., 5. oder 6. in einem Zimmer und weiß oft nicht, wo man nächsten Monat wohnen wird. Also das ist dann sehr davon abhängig, wo man gerade, auf welchen Markt man gerade nachgefragt wird, was die Agentur so mit einem vorhat. Und das ist kein Leben von Partys und Shootings und Champagner und Limousinen. Das ist eher tatsächlich Castings, bei denen man sehr lange Schlange steht und dann höchstens bei allen 3. oder 4. oder 5. Casting Glück hat. Und halt Shootings, die zum Beispiel in Shanghai eine sehr, fast schon Ausdauersport sind, weil man dann in 12 Stunden 150 Pyjamas shooten muss. Und oft wird noch nicht mal das Gesicht gezeigt. Oft ist alles, was gebraucht wird, zum Beispiel für so einen Online-Katalog, ist ein ziemlich ersetzbarer Körper.
Und aber warum, sie muss das ja nicht machen. Sie ist ja im Prinzip, kann sie ja auch wieder gehen, aber sie macht das alles mit, diese wirklich demütigenden Shootings, sie lässt sich vermessen. Was treibt sie denn an? Warum bleibt sie?
Naja, weil das ja natürlich auch immer eine Lotterie ist. Es kann ja sein, dass sie ein Shooting hat und das läuft richtig gut und dann wird sie von irgendjemandem entdeckt und dann ist sie vielleicht weg aus Shanghai und vielleicht in Paris, ein Stückchen näher an dem Weltruhm und vielleicht entdeckt sie da ein großer Fotograf und also die Chance, dass man wirklich groß wird und irgendwann mal zu den Supermodels gehört, ist zwar winzig, 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 winzig klein, aber sie ist halt da.
Und Oksana, die in Krilatowo bleibt, ist die unglücklicher?
Ich glaube, sie ist unglücklicher, wenn sie darüber nachdenkt, was sie jetzt alles verpasst in Shanghai, aber die kennt ja auch nicht die Wahrheit. Also hätte ich persönlich die Wahl, ich glaube, ich wäre zu Hause in Krilatowo glücklicher geworden.
Das ist ein ungeheuer vielschichtiges Buch, wo sich so, man begleitet diese beiden Mädchen, die gemeinsam aufgewachsen sind, Wand an Wand, die eine, sie sind die beste Freundin jeweils füreinander, sie entwickeln eine Liebesgeschichte miteinander, sie entwickeln sich wieder auseinander, und tun das eben auf sehr unterschiedlichen Wegen, die sie am Ende trennen. Oder trennen sie sich doch nicht?
Ich möchte doch nicht alles spoilern. Ihr sollt doch das Buch kaufen und das alles lesen. Ich sage nur so viel, am Ende müssen sie Entscheidungen treffen und es wird spannend.
Es wird spannend. Und ich empfehle Ihnen wirklich, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Buch, das von einem so wunderbaren Ton getragen wird und eine so originelle Geschichte, das habe ich wirklich selten gelesen. Da vorne können Sie es kaufen und Vlada, du würdest auch signieren, oder?
Ich würde auch signieren. Kommt alle an den Stand H3B100, der Stand vom Ullstein Verlag, da sitze ich.
Oder auch hier vorne.
Ja.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.